Ego FM.
The wide variety of broadcasts include group discussion.
Ego FM Talk Radio.
Persönlichkeiten im Gespräch.
Mit Dominik Kollmann.
Ja, herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe des Ego FM Talk Radios. Und heute wird es tatsächlich abenteuerlich. Einfach mal den Rucksack packen und loswandern, ja? Draußen sein, in der Natur, Abenteuer erleben und vor allen Dingen immer unter freiem Himmel schlafen. So ungefähr lautete der Plan meines heutigen Gastes, als er sich im Februar 2022 zu einer fünfmonatigen Reise von Zypern ans Nordkap aufmachte. Ohne Zelt, nur mit Hängematte im Gepäck, reiste sie tatsächlich allein und größtenteils zu Fuß durch 11 Länder, vom Süden bis ganz in den Norden Europas. Davon erzählt sie uns heute, die Abenteuerin Johanna Geiz. Johanna, grüß dich.
Hallo, moin, schön, dass ich hier sein darf.
Jetzt müssen wir eingangs natürlich erstmal klären, 5 Monate allein mit dem Rucksack, mit dem Schlafsack durch Europa unterwegs. Wie kommt man auf so eine Idee?
Also ich wundere mich eigentlich immer auf diese Frage, weil für mich ist das eigentlich so ein Riesentraum, fast eigentlich schon immer gewesen. Also diese Abenteuerlust, die war schon immer da, aber die konkrete Idee zu dieser Reise ist mir tatsächlich in England gekommen. Da habe ich einige Jahre gewohnt und als Outdoor-Instructor gearbeitet. Und da habe ich halt wirklich jeden Tag bin ich dort mit den Gästen geklettert, gepaddelt, Bogenschießen gemacht. Und wir hatten auch so eine kleine Bushcraft-Ecke, wo wir dann den Leuten gezeigt haben, wie man ein Feuer ohne Streichhölzer entfacht oder sich eben im Wald einen Unterschlupf für die Nacht bauen kann. Ja, und wenn man das tagtäglich immer wieder Menschen zeigt, den Menschen erzählt, hier raus aus der Komfortzone, traut euch, ne, lasst mal schauen, wo eure Grenzen liegen, dann möchte man das irgendwann auch unbedingt. Und es war quasi so eine berufliche Weiterbildung für mich als Erlebnispädagogin. Mhm.
Zu der Erlebnispädagogin kommen wir gleich noch. Diesen Antrieb, in die Welt rauszuwollen, den hattest du tatsächlich schon relativ früh. Ich habe gesehen, direkt nach dem Abitur bist du erstmal nach Australien und unter anderem auch nach Südamerika, glaube ich, ne? War das schon immer so in dir, dass du die Welt sehen wolltest, dass du dich irgendwie nicht gemütlich daheim verbarrikadieren möchtest?
Ja, also soweit ich mich erinnern kann, war das eigentlich schon immer da. Ich komme aus einem ganz kleinen Dorf in Niedersachsen, 400 Einwohner. Und ich glaube, gerade dann so als Kind findet man das natürlich ganz toll, aber als Teenager kann man es dann eigentlich gar nicht abwarten, in die große, weite Welt hinauszukommen. Mhm. Und ja, deswegen, ich wollte gar nicht so in Städte. Mich hat es einfach rausgezogen, schon immer in die Natur. Aber ich wollte eigentlich schon immer ja die große, weite Welt entdecken.
Mhm. Jetzt habe ich mir mal Gedanken gemacht, also nur mit einem Rucksack unterwegs, wenn ich jetzt wie letztens im Urlaub nur einen Handgepäckskoffer zur Verfügung habe, weil dadurch einfach der Flug auch günstiger ist, dann tue ich mir da relativ wenig schwer, mir zu überlegen, was da reinkommt. Da kommt halt das Nötigste rein, was reinpasst und dann reicht es. Ich kenne aber Menschen, die tun sich um einiges schwerer. Wie ging es dir denn bei der Planung des Gepäcks im Vorfeld?
Ja, ich tue mich auch immer ganz schwer, jetzt selbst nach dieser Reise irgendwelche Ausrüstungstipps zu geben, weil ich bin auch jemand, ich hasse Packen. Mhm. Ich mache das auch immer nur auf die letzte Minute. Und tatsächlich war es auch ein bisschen so bei der Reise, dass ich wusste halt, ich brauche so das Nötigste und habe das aber auch so ein bisschen mehr auf den letzten Drücker gemacht. Und obwohl ich eigentlich wirklich nur das Nötigste dabei hatte, ich hatte ja nicht mal ein Zelt dabei, war der Rucksack am Ende dann doch ganz schön schwer. Im Prinzip, also auf meiner nächsten Reise werde ich versuchen, mal um 5 Kilo zu reduzieren. Aber eigentlich war alles, was ich mitgenommen habe, brauchte ich auch wirklich. Mhm. Und von daher war ich während der Reise ziemlich zufrieden. Alle Leute, die ich getroffen habe, waren aber immer völlig schockiert von diesem riesen Rucksack und von dem Gewicht.
Das wird der ein oder andere am Radiogerät auch gerade sein. Wahrscheinlich vor allem, wenn er hört, dass du nur 2 Paar Schuhe mit dabei hattest.
Ist das genau, richtig? Ein paar Wanderschuhe und ein paar Wandersandalen.
Und hast du es rückwirkend bereut? Würdest du das auch vielleicht anders planen in Zukunft? Vielleicht doch 3 Paar Schuhe oder hat das alles gepasst?
Nee, die Schuhe waren super. Also da habe ich mich auch geweigert, weil gerade meine Wanderschuhe, die waren zum Schluss wirklich ausgelatscht. Sie waren nicht mehr wasserdicht, aber ich wollte mit denen die Reise durchziehen. Diese Wanderschuhe sollten bis ans Nordkap laufen und deswegen habe ich es mit den paar Schuhen auch durchgezogen.
Was macht es mit dir, wenn du diese Schuhe, du besitzt sie ja noch, du hast sie ja nicht weggeworfen, was macht es mit dir, wenn du die da so in der Gegend rumstehen siehst? Kommen da nochmal alte Gefühle, alte Erinnerungen hoch?
Ja, auf jeden Fall. Aber tatsächlich ist es mittlerweile, es ist ja jetzt schon fast 2 Jahre her, es ist fast so ein bisschen auch Ungläubigkeit. Mhm. Also dass ich mir ganz oft denke, wenn ich die Schuhe sehe, okay, krass, das hast du wirklich gemacht. Du bist wirklich mit diesem Paar Schuhe 2000 Kilometer gewandert. Mhm.
Jetzt hast du dich natürlich so ein bisschen vorbereitet auf die Reise und bist quasi im März 2020 schon mal losgelaufen. Da warst du auf Mallorca unterwegs und hast quasi so das erste Mal das Gefühl erlebt, wie es ist, die Welt mit einem Rucksack zu entdecken. Wie war das? Hat dich das erstmal abgeschreckt?
Genau, also 2020 habe ich den ersten Versuch unternommen. Da habe ich auch wirklich noch in England gewohnt. Und es war halt im März 2020. Also die meisten können sich denken, wie das dann ausgegangen ist. Da hatte ich auch eine längere Tour geplant. 6 Wochen von Mallorca über Menorca und dann noch die Costa Brava entlang. Und da habe ich tatsächlich auch zum ersten Mal alleine ohne Zelt draußen geschlafen. Mhm. Und diese erste Nacht, die werde ich nie vergessen. Also da hat's mich wirklich erstmal abgestreckt und ich habe gedacht, mein Gott, du Dominus, was hast du dir da eigentlich überlegt? Aber es ist am Ende, ist es wirklich Gewohnheitssache. Also man muss sich dann überwinden, das ein paar Nächte durchziehen und dann merkt man einfach, okay, es ist ja gar nicht so schlimm. Man muss seine Gedanken im Zaum halten. Und ja, so ein Mensch ist halt wirklich ein Gewohnheitstier, wenn man das dann ein paar Mal gemacht hat, dann kann man es irgendwann richtig genießen, ohne Zelt, mit dem Sternenhimmel überein.
Lass uns mal auf diesen, ich würde mal tatsächlich sagen, einzigartigen Moment für dich blicken, und zwar der Tag aller Tage, an dem es dann quasi losging für dich, ja. Wie hat sich das angefühlt, in dem Wissen, dass du eigentlich gar nicht weißt, was dich da jetzt groß erwartet? Hast du dich gefreut?
Ja. Total. Also, weil ich mir vorher auch bewusst gemacht habe, ich sehe das jetzt als großes Experiment. Ich versuche noch gar nicht zu viele Erwartungen zu haben. Ich probiere das jetzt einfach mal aus, lass das alles auf mich zukommen. Und ich habe mir auf Zypern dann auch einen kleinen Eingewöhnungstag gegönnt. Also ich bin abends mit dem Flugzeug gelandet, habe dann 2 Nächte, hatte ich mich in einem Hostel eingebucht, damit ich quasi eben noch einen Tag auch ohne großen Rucksack so ein bisschen wandern konnte. Und dieser Tag war tatsächlich so toll. Ich habe da gleich so eine tolle Begegnung mit Antonios gehabt. Mit dem saß ich 3 Stunden am Strand, echter Zypriot, der mir alles über die Geschichte Zyperns erzählt hat. Und war dann ja völlig heiß, den nächsten Tag mir eben wirklich meinen Rucksack zu schnappen und loszulaufen. Da hat es dann aber tatsächlich wirklich eine halbe Stunde gedauert. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, wie zur Hölle soll ich jemals bis nach Norwegen kommen? Also so schön der Anfang ist, so viel Vorfreude man hat, also es, meiner Erfahrung nach kommt ganz, ganz schnell dann die Angst vor der eigenen Courage.
Das heißt, man muss sich tatsächlich wortwörtlich ein bisschen reinwandern erstmal die ersten Tage, die ersten Wochen, bis man da so ein bisschen so, ne, auf seiner Wolke unterwegs ist.
Ja, auf jeden Fall da. Also ich sag mir da immer Augen zu und durch, weil die ersten Tage sind dann einfach nicht schön. Also zumindest bei mir war das bei allen großen Reisen. Als ich nach Australien geflogen bin, allein, habe ich auch erstmal 3 Tage nur geheult und wollte am liebsten sofort zurück. Deswegen, zum Glück kannte ich das schon von mir, wusste das schon und ja, hat mir einfach ein bisschen Zeit gegeben. Und ja, irgendwann kommen dann die tollen Momente, die tollen Begegnungen. Man schläft auch mal 1 Stunde am Stück nachts und dann wird das auch alles besser.
Über vor allem die Begegnungen werden wir auch gleich noch sprechen. Jetzt lass uns kurz nochmal die Route genauer angucken. Also von Zypern in die Türkei, Griechenland, Albanien, Montenegro, Kroatien, Italien, Slowenien, Österreich und Norwegen. Ist das so eine Route, die du von Haus aus im Kopf hattest oder hat die sich teilweise auch ergeben?
Nee, die hat sich irgendwie ergeben. Zypern hatte ich tatsächlich als Startpunkt auserkoren, weil ich eben im Februar losgelaufen bin und auf Zypern ist es auch im Februar eben schon einigermaßen warm. Und ich hatte Zypern so auf dem Schirm, weil ich tatsächlich ganz zu Anfang vorhatte, alle EU-Staaten einmal zu bereisen. Weil ich eben 2020 bin ich dann zurück nach Deutschland gekommen, da war eben Corona-Pandemie, alle Grenzen dicht, der Brexit stand vor der Tür, deswegen haben wir eben auch England verlassen und deswegen war ich so völlig von der EU begeistert und hatte so eine Wertschätzung, dass es sowas gibt. Und so kam dann eben Zypern auf den Schirm, weil Zypern eben, wenn man sich die Liste der EU-Mitglieder anguckt, ist Zypern das letzte Land, was da eben erwähnt wird, dieser kleine Inselstaat. Und so bin ich auf Zypern gekommen und dann hat sich diese Route einfach ergeben. Ich wollte auf jeden Fall ohne Flugzeug weiterreisen und von Zypern kommt man dann tatsächlich nur in die Türkei. Und dann wollte ich auch, hatte ich das Augenmerk darauf, dass ich eigentlich Länder besuchen wollte, in denen ich vorher noch nicht war. Mhm. Also deswegen so Frankreich, Spanien, Westeuropa hatte ich schon viel gesehen, England. Und deswegen bin ich so ein bisschen mehr Richtung Osteuropa, durch die Mitte, bin dann auch tollen Wanderwegen gefolgt. Also ich bin ja nicht die ganze Strecke gelaufen, sondern ich habe ja eigentlich in jedem Land mir einen richtig tollen Wanderweg rausgesucht. Und die Distanzen dazwischen bin ich dann eben mit Bus, Bahn und ganz oft auch per Anhalter gefahren.
Das wäre nämlich die nächste Frage gewesen, weil wir haben mal geguckt, so ungefähr 10.000 Kilometer. Das sind es im Insgesamten gewesen und tatsächlich nicht nur zu Fuß, sondern auch ab und zu mal mit fahrbarem Untersatz.
Genau, sonst wäre ich, glaube ich, länger als 5 Monate unterwegs gewesen.
Trotzdem fragt sich der ein oder andere gerade, wie hat sie das eigentlich alles körperlich verkraftet? Ich meine, 10.000 Kilometer, zwar nicht nur alles zu Fuß, aber trotzdem unfassbar anstrengend eigentlich auch. Wie hat dein Körper denn reagiert?
Ja, das fand ich total spannend. Also das war auch im Nachhinein eigentlich eins so meiner Highlights von dieser Reise, weil ich das so cool fand, meinen Körper zu beobachten. Ein ganz witziger Moment war tatsächlich so nach 3 Wochen und 300 Kilometern. Das war so ein Punkt, da hat der Körper dann auf einmal begriffen, okay, die hört erstmal nicht mehr auf, wie so eine Irre hier durch die Gegend zu rennen und dann auch noch unzählige Kilos auf ihrem Rücken mitzuschleppen. Und das war wie so ein Schalter, der umgelegt wurde. Und man nennt das eben den sogenannten Hiker-Hunger. Der hat mich dann mit voller Wucht getroffen. Ich hatte nur noch Magenknurren, konnte nur noch an Essen denken und habe auch gefuttert wie so ein Scheunendrescher. Und das ist eigentlich bis zum Ende der Reise so geblieben. Also der Körper, der fordert dann das schon ein, was er braucht. Mhm. Und ich bin aber eigentlich immer noch fasziniert. Ich hatte ja auch wirklich Schlafmangel teilweise in manchen Nächten. Man kriegt ja dann wirklich einfach kein Auge zu, wenn es regnet, wenn es gewittert, wenn gerade die ersten Wochen, man ist das nicht gewohnt, man wird eigentlich jede halbe Stunde wach. Aber ich war so energiegeladen wie nie zuvor. Ich habe mir auch eingebildet, und ich glaube, es stimmt auch, dass meine Wahrnehmung war total geschärft. Also das Essen hat intensiver geschmeckt. Ich habe besser gerochen, besser gehört, besser gefühlt. Und ich habe jetzt auch schon ein paar Bücher so übers Laufen, übers Wandern gelesen. Und ich glaube, der Mensch ist eben einfach da noch in seinem Steinzeitzustand. Mhm. Da ist man halt immer so 40 Kilometer am Tag gelaufen. Und ich habe gemerkt, das hat meinem Körper unglaublich gut getan. Mhm.
Die Nächte hast du gerade schon so ein bisschen angesprochen. Tatsächlich im Freien, ohne Zelt, mit Blick teilweise wahrscheinlich in den schönen Sternenhimmel. Das klingt alles sehr romantisch. Es kann aber vielleicht auch in den ersten Tagen erstmal etwas angsteinflößend sein. Wie waren die ersten Nächte tatsächlich für dich? Wie kann man sich so einen Schlafplatz denn vorstellen? Also du liegst quasi auf einer Isomatte irgendwo in der Wildnis.
Genau, oft habe ich meine Isomatte einfach auf den Boden gepackt. Ich hatte ja aber auch eine Hängematte dabei. Zum Glück, die hatte mir meine Schwester geschenkt, die wollte ich erst gar nicht mitnehmen. Aber ja, zum Schluss war ich absoluter Fan von dieser Hängematte, weil es dann eben doch ein bisschen bequemer ist, als auf so einer dünnen Isomatte auf dem harten Boden zu liegen. Ja, die zwei wichtigsten Sachen habe ich, glaube ich, ja schon gesagt. Also man muss wirklich einfach üben. Also ich fand, das war wirklich Trainingssache, dass ich meine Gedanken kontrolliert habe. Man darf dann einfach nicht an irgendwelche Horrorfilme denken oder sich da irgendwelche Szenarien ausmalen. Mhm. Genau. Aber trotzdem, obwohl ich das ganz gut geschafft habe, ist der Körper einfach in so einem alarmbereiten Zustand, also zumindest zu Anfang. Da brauchte nur ein Windhauch kommen, irgendein Geräusch und schwupp waren die Augen schon wieder offen. Mhm. Auch wenn man seine Gedanken unter Kontrolle hat, der Körper kann sich nicht so richtig entspannen. Ja, und wenn dennoch irgendwie Kälte, das kam dann in der Türkei, da war so ein 2-wöchiger Temperatursturz, wo ich dann teilweise wirklich bei Minusgraden nachts draußen lag. Mhm. Und da kriegt man dann halt wirklich kein Auge mehr zu.
Was war denn auf Zypern? Ich habe gelesen, dass das auch erstmal etwas anstrengend war. Hast du irgendwo erzählt? Was hat dich da beschäftigt?
Na, da war eben dann die erstmal die Gewohnheitssache.
Überhaupt reinzukommen.
Also, dass ich... Mhm. Genau, und vor allem, da war es fast tagsüber anstrengender, mir nicht schon immer den ganzen Tag Gedanken zu machen, nervös zu sein, ob ich denn abends einen Schlafplatz überhaupt finde. Mhm. Weil Zypern ist jetzt auch eine Insel, ganz viele Hotels, Ferienhäuser, gerade die Anfangstage bin ich dadurch sehr dicht besiedeltes Gebiet. Und da war ich mir ja zu Anfang auch überhaupt nicht sicher, geht das überhaupt in Europa? Weil so ganz legal, also Wildzelten ist meistens überall nicht erlaubt, aber eben ohne Zelt, so zu bivakieren, das ist halt meistens überall noch Grauzone. Aber trotzdem hat man halt ein bisschen Angst, wenn man da dann irgendwie erwischt wird. Man will ja kein Bußgeld zahlen und ja, solche Gedanken hat man da noch zu Anfang. Und mit der Zeit wird man dann einfach entspannter, je besser es denn klappt, je mehr tolle Schlafplätze man wirklich findet. Das war auch das Glück auf Zypern. Ich habe da die zweite Nacht schon unter so einem richtig tollen Wacholderbaum. Der stand direkt am Meer, war vom Meereswind ganz zur Seite gebogen. Die Baumkrone war auf dem Boden und ich hatte richtig wie so eine kleine Höhle. Den nächsten Tag hatte ich dann eine richtig echte Höhle, auch wieder mit Meeresblick. Dann habe ich auf so einer Bergwiese mit der Hängematte mich hingehangen, dann noch eine Wäscheleine gespannt, meine Wäsche getrocknet. Also ich hatte auch einfach unglaublich schöne Schlafplätze auf Zypern. Mhm. Und das hat natürlich auch einiges dann erleichtert.
Johanna, ich erinnere mich an meine Kindheit. Wir haben sehr oft gezeltet. Ich komme aus dem Chiemgau, vom Chiemsee, so Voralpenland quasi. Da haben wir oft mit dem Zelt an der Waldlichtung gesessen und haben dann da drin genächtigt. Ich kann mich erinnern, ich hatte damals schon immer relativ viel Schiss, wenn es draußen irgendwie leicht geraschelt hat, auch wenn es nur wahrscheinlich ein kleiner Feldhase war. Du dagegen, habe ich gelesen in deinem Buch, du hattest irgendwie so gar nicht wirklich Angst vor Wildchen. Ganz im Gegenteil, du hast dich sogar eher gefreut, welchen zu begegnen. Ist das richtig?
Ja, kann man schon so sagen. Also zumindest, ich bin immer, ja, manche würden es als naiv bezeichnen. Ich finde, ich bin einfach nur sehr logisch denkend und rational. Man muss sich dann einfach, ich bin durch Europa gewandert. Also da gibt es jetzt auch einfach nicht so krasse, wilde Tiere, die einem da wirklich gefährlich werden können. Und ich, wie gesagt, als ich dann in ein Bärengebiet kam, also Slowenien, Kroatien, da habe ich tatsächlich eigentlich gehofft, dass mir mal einer über den Weg läuft. Und eine Nacht, weiß ich noch, in Kroatien war es tatsächlich auch so, dass ich von den Geräuschen her, also es hat wirklich so, es hörte sich nach einem Riesentier an, was da durch das Unterholz stapft. Und ich meine auch so ein Brummen gehört zu haben. Und da muss ich dann aber gestehen, obwohl ich unbedingt einen Bären sehen wollte, wenn es dann wirklich soweit ist und man liegt da nachts, dann kommt auch ganz schnell so ein kleines Stimmchen, was dann immer lauter wird und sagt, ach, bitte, bitte, geh doch einfach weg, egal was du bist, hau bloß wieder ab.
Aber und die schön, andere dass du da
Stimme,
warst.
Die sagt, ich will unbedingt, genau, und die andere Stimme, die sagt, ich will unbedingt einen Bären sehen, die wird dann immer leiser. Mhm.
Eine andere Abenteurerin hat tatsächlich mir mal in dem Interview erzählt, dass sie draußen in der Wildnis oft mehr Angst vor fremden Menschen hatte als vor wilden Tieren. Lass uns mal auf deine Begegnungen zu sprechen kommen. Eine hast du schon angesprochen zu Beginn deiner Reise. Was waren das für Menschen, die du getroffen hast? Und waren das immer auch fröhliche Gesellen, die da unterwegs waren?
Also erstmal muss ich sagen, tatsächlich zu Anfang habe ich auch nur sehr, sehr wenig Leute getroffen. Mhm. Gerade so Februar, März ist da Zypern, Türkei, ist da noch gar nicht so viel los auf den Wanderwegen. Deswegen habe ich mich erstmal immer riesig gefreut, wenn ich mal eine Begegnung hatte, wo das Gespräch dann auch mal länger als 10 Minuten gedauert hat. Und ich hatte wirklich mal richtig tolle, wie gesagt, der Antonios auf Zypern. Als ich in der Türkei angekommen bin, habe ich Müslüm getroffen. Der hat sich extra für mich, hat er sich noch ein neues Busticket gekauft, weil ich ihm 5 Stunden an so einem Busbahnhof mit einem Nirgendwo hätte warten müssen. Und er wollte mich da nicht allein lassen. Dann hat er sich auch ein späteres Busticket gekauft, hat da 5 Stunden mit mir gesessen. Wir haben uns unterhalten. In Albanien hatte ich auch eine ganz tolle Begegnung mit einer älteren Albanerin. Die hat kein Englisch gesprochen, ich kein Albanisch. Und wir haben uns trotzdem irgendwie 1 Stunde mit Händen und Füßen unterhalten, haben uns zusammen noch den Sonnenuntergang auf so einer Bergwiese angeguckt. Also total tolle Begegnung, so nette Menschen. Im Vergleich dazu hatte ich natürlich, ich hatte auch 2, 3 unangenehme Begegnungen, aber im Vergleich wirklich hunderte ganz, ganz, ganz tolle.
Und du hattest tatsächlich auch 1, 2 unangenehme Situationen, habe ich gelesen. Einmal in Zypern beim Klettern, da bist du einmal abgestürzt, glaube ich, ne?
Ja, das war auf Mallorca.
Mallorca?
In Zypern bin ich zum Glück nicht abgestürzt. Da habe ich mich nur an meine Mallorca-Situation erinnert, weil ich da eben mal, auf Zypern war ich auch in einer Schlucht und bin da den Schluchtrand hochgeklettert. Und das habe ich halt auf Mallorca auch mal gemacht und bin da aber tatsächlich mehrere Meter dann in die Tiefe gestürzt. Bin auch nur so einen 1/2 Meter neben so einer Baumwurzel gelandet. Da habe ich schon gedacht, okay, das war jetzt wirklich einfach nur Glück. Aha. Und mehr Glück als Verstand. Und ja, da habe ich mich dann in Zypern dran erinnert. Und weil ich eben diese Situation schon erlebt hatte, bin ich da dann, wo es wirklich kritisch wird, habe ich gedacht, okay, du drehst jetzt wieder um, weil der Weg wird jetzt hier einfach zu gefährlich. Du kommst mit deinem dicken Rucksack hier sonst nicht mehr runter. Und habe quasi aus der Situation auf Mallorca zum Glück gelernt.
Du hast die Vorsicht also quasi mit auf die Reise genommen. 18 Stunden in der Hängematte ausharren, das hatte, glaube ich, mit viel Regen zu tun. Ist das richtig?
Genau, das war eigentlich so die erste Regennacht Und da war ich halt auch so, okay, du kannst jetzt ja nicht beim ersten Regenschauer dir jetzt eine Unterkunft suchen. Also ich hatte so vor, mir alle 2, 3 Wochen mal eine Unterkunft dann mit Dusche und weichem Bett mir zu gönnen. Und das war halt irgendwie so nach der ersten Woche, glaube ich. Da habe ich gedacht, okay, jetzt musst du ja mal durchhalten. Und dann war es aber wirklich, dann hat es auch in Strömen und eben fast 20 Stunden durchgeregnet. Und ich hatte halt nur so ein etwas schmales Tarp über meine Hängematte gespannt, was dann auch irgendwann durchgeregnet hat. Und ja, da bin ich so das erste Mal an meine Grenzen gekommen.
Also 18 Stunden klitschnass, kann man zusammenfassen. Ausgeharrt.
Nicht klitschnass, nicht, feucht.
Feucht, ja.
Aber ja, schon wirklich gefroren und kein Auge zugemacht. Ich glaube, ich habe 2 Bücher durchgelesen, um mich nur irgendwie abzulenken oder das irgendwie durchzuhalten, dass man nicht durchdreht und verzweifelt.
Respekt, das muss man tatsächlich auch können. Ne? Also ich wüsste nicht, wie ich nach einer Stunde reagieren würde. Ich hätte wahrscheinlich gar keinen Bock mehr. Mitten im Regen.
Ja, das Ding ist halt, es ist dann dunkel, also man kann da ja eh nicht weg. Also.
Du musst da durch einfach. Du musst durch.
Genau.
Gibt es noch Situationen, die du tatsächlich, du meintest gerade vorhin, es ist auch schon wieder 2 Jahre her, aber so Situationen oder Erinnerungen, die noch so im Kopf sind, die du höchstwahrscheinlich nie vergessen wirst, weil sie sich eingebrannt haben?
Ja. Also ich habe das noch ganz oft, dass mir irgendeine Situation durch den Kopf schießt und ich sogar so richtig Schweißausbrüche oder Herzklopfen kriege. Bei schönen und auch eben bei brenzlichen Situationen. Ich hatte 2 wirklich krasse Flussüberquerungen auf dieser Reise. Wenn ich daran denke, dann pocht immer noch mein Herz. Und ich hatte einen ganz magischen Moment. Da kommen mir jetzt fast immer noch die Tränen, wenn ich daran denke. Ich weiß gar nicht warum, weil es überhaupt nicht spektakulär war. Da bin ich in Slowenien im Soča-Tal. Also die Soča ist ein Fluss, die eben durch so ein ganz tolles Tal dort fließt. Und da hatte ich eben bei den Vorbereitungen auf meiner Reise, hatte ich mich unglaublich auf diese Soča, auf diesen Fluss gefreut und auf diese wilde Natur da drumherum. Und als ich dann das erste Mal an dieses Flussufer gekommen bin, da habe ich, glaube ich, auch zum ersten Mal realisiert, wie weit ich jetzt schon gelaufen bin. Weil das war eben so ein Punkt, wo ich dachte, okay, da kommst du ja wahrscheinlich sowieso nie an. Das klappt ja alles eh nicht. Und dann steht man eben wirklich da und mir liefen einfach die Tränen übers Gesicht. Also ich wusste überhaupt nicht, was da auf einmal mit mir los ist. Ich weiß es auch heute nicht, warum der Moment jetzt so bewegend für mich war. Aber also es, ja, man kann das so schlecht beschreiben und ich hatte einfach wirklich 2, 3, ich nenne sie immer magische Momente, die man eben wirklich überhaupt nicht planen kann, die aber, glaube ich, eben entstehen, wenn man wirklich so viel Anstrengung, Strapazen auf sich genommen hat, genau, so viel Herausforderung irgendwie bewältigt hat und einem dann eben klar wird, wow, du hast es geschafft, also das... Ja, ich habe im Buch, glaube ich, auch geschrieben, also wenn ich irgendwas auf dieser Reise gesucht habe, dann habe ich es da gefunden, auch wenn es wirklich unbewusst war.
Jetzt muss ich dich mal fragen, ich habe vor 3 Jahren zum allerersten Mal in New York besucht und zwar allein. Es konnte keiner mitkommen, es hatte keiner Zeit, dachte ich mir, wieso also nicht. Ich hatte schon auch ein bisschen Grummeln im Vorfeld, so ganz allein ist auch irgendwie komisch, aber es hat dann unfassbar viel Spaß gemacht und ähnlich wie bei dir war ich auch, ich glaube, am Tag 15 Stunden nur am Laufen, weil ich nur gucken wollte. Eine Sache ist mir dann aber so nach ein paar Tagen aufgefallen. Es gab manchmal dann schon so Situationen, wo man gern jemanden dabei gehabt hätte, um gewisse Momente teilen zu wollen. Hattest du das auch auf der Reise?
Ja, doch. Ich hatte das auch generell, also ja, dass ich jemanden an meiner Seite habe, das schon. Was Heimweh angeht, da komme ich immer ganz gut klar. Also ich bin eigentlich niemand, der sagt, oh, jetzt willst du aber mal wieder nach Hause, weil ich eben weiß, irgendwann komme ich sowieso halt wieder nach Hause. Ich kann das dann für so ein paar Monate, kann ich das richtig gut ausschalten. Aber ja, gerade in so schönen Momenten, zum Beispiel da an der Soča, dass man dann einfach jemanden in den Arm nehmen will, dieses Glück teilen möchte. Ich hatte manchmal sogar auch einfach ein schlechtes Gewissen, weil ich eben so krasse Glücksmomente hatte, und wo man eben gedacht hat, oh Mann,
ne? Wo ist ja jemand?
Und das ist, womit habe ich das verdient? Also wie kann es sein, dass ich allein jetzt hier das erleben darf? Das ist ja viel zu schade, das müsste doch jetzt jemand miterleben. Und das war tatsächlich auch so ein bisschen der Ausschlag, dass ich dann ein Buch über diese Reise geschrieben habe, weil irgendwie so der Wunsch gekommen ist, okay, das muss doch noch irgendwie, muss ich das auch einen Wert für andere Leute haben. Das kann jetzt nicht nur für mich so toll sein und dass ich da irgendwie noch anderen Menschen eine Freude mitmachen kann.
Über mir der Sternenhimmel, warum ich nur mit Hängematte von Zypern bis ans Nordkap reiste. Wir dürfen es wärmstens empfehlen. Ich habe es gelesen. Johanna, kurz mal noch zu dir selbst. Ja, du wolltest als Kind, habe ich gelesen, Schauspielerin werden. Gelandet bist du aber ganz woanders. Erzähl mal kurz, was hat es mit der Erlebnispädagogik auf sich?
Ja, das kam irgendwie auch zufällig. Ich hatte eigentlich meine ganze Kind- und auch Jugendzeit über diesen Traum, Schauspielerin zu werden, habe dann aber tatsächlich kurz nach dem Abi beschlossen, weil ich auch so eine ganz doofe Abiturprüfung im darstellenden Spiel hatte, dass das alles nichts für mich ist. Bin dann erstmal ein Jahr nach Australien gegangen, um irgendwie was Neues zu finden, und bin dann eben da aufs Reisen gekommen. Hab dann nach diesem Backpacker-Jahr Freizeitwissenschaft studiert, und während dieses Studiums bin ich dann eigentlich mit der Erlebnispädagogik in Kontakt gekommen. Ich habe dann ein Praxissemester in einem Kletterwald am Bodensee gemacht und bin da eben dann zum ersten Mal, habe halt mit Kindern so Teambuilding gemacht, so Outdoor-Trainings, eben mit denen dann in den Bäumen da geklettert. Und das war eigentlich so der Ausschlag, wo ich gesagt habe, okay, cool, das will ich unbedingt machen.
Mhm. Würdest du sagen, dass es generell für junge Menschen wichtig ist, auch mal so ein Abenteuer wie du zu erleben, so ein Ereignis quasi?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja eigentlich der genaue Hintergedanke oder der Sinn von Erlebnispädagogik, dass man eben quasi in gestellten Situationen, ist das ja oft, man macht dann ja auch mit Storytelling und so Problemlösungsaufgaben, dass man zum Beispiel in der Schulklasse hält, so, stellt euch jetzt mal vor, ihr seid mit dem Flugzeug abgestürzt, ihr seid hier jetzt im Wald ganz alleine. Was müsst ihr machen, ne? Was könnte man jetzt tun? Oder, ne? Es gibt auch so Sachen wie Spinnennetz oder die Wand, wo man dann den Schülern die Aufgabe gibt, so, ihr habt jetzt nur euch das Team und ihr müsst im Team jetzt einfach über diese Wand rüberkommen, müsst euch Hilfestellung geben. Und ich finde, gerade nach Corona war es auch ein Riesenthema, weil einfach soziale Kompetenz und jetzt auch mit den sozialen Medien ist es ja ein Riesenthema, dass man bei Jugendlichen eben beobachtet, in Corona-Zeiten, dass sie einfach oft auch vereinsamt sind, dass sie Angstzustände haben, dass das dieses soziale Miteinander, dass das eben für viele eine immer größere Herausforderung wird. Und da ist Erlebnispädagogik einfach, finde ich, das Mittel der Wahl. Also bin da auch ganz viel mit Schulklassen unterwegs, und das ist dann so schön. Gerade in England hatten wir ganz viele Klassen, wo auch ja sehr besondere Kinder, die auch schon mal von der einen oder anderen Schule geflogen sind, dann bei uns ins Outdoor Center gekommen sind. Und wenn man dann so eine Sessions hat, wo man selber denkt, okay, das ist jetzt ja völlig schief gelaufen, weil die eigentlich die ganze Zeit nur wild rumgerannt sind und man ist gar nicht so. Und wenn die aber dann danach ankommen oder man auch während der Session dann kleine Momente, manchmal sind es auch nur, wo dann aber der eine dem anderen hilft. Und wenn dann so Kinder danach zu einem kommen und sagen, Mensch, das war ja richtig toll und das werde ich nie wieder vergessen. Ja, dann haben wir eigentlich alles erreicht, was man wollte.
Mist, jetzt wäre ich gern wieder Kind, aber es ist zu spät.
Ja. Das, kann man, ich mache das auch mit Erwachsenen, so Teambuilding. Man muss sich nur drauf einlassen. Man merkt immer, bei den Erwachsenen ist es immer schwieriger mit dem Storytelling, dass sie sich drauf einlassen, sich wirklich vorstellen, okay, wir sind jetzt mit dem Flugzeug abgestürzt. Mhm. Aber ich liebe das, ich liebe diese Spiele.
Wir werden uns melden. Sag mal, Johanna, kurz zum Schluss noch, was denkst du, wie hast du dich oder wie hat sich dein Leben nach dieser Reise auf irgendeine Art und Weise verändert? Was würdest du sagen?
Also ich habe eigentlich zwei ganz große Sachen, die ich hoffe, die noch lange andauern werden, die ich eben durch diese Reise gewonnen habe. Das ist einmal ein wirklich, ich würde fast sagen, fast unerschütterliches Selbstvertrauen. Weil wenn man einfach ganz alleine, ohne Dach über den Kopf, mehrere Monate klargekommen ist, also was soll dann noch im Leben groß passieren? Mhm. Also ich habe halt gemerkt, ja, ich komme klar und habe auch noch einen Heidenspaß da alleine und so ohne Dach über den Kopf. Und man wird eben auch, also alle Projekte, die man angeht, geht man einfach viel ruhiger, viel gelassener an, weil man eben gelernt hat, irgendwie geht's schon immer weiter, und selbst wenn man mal an irgendwas scheitert, ist das überhaupt nicht schlimm. Leben geht weiter. Und das sind so zwei ganz tolle Sachen, also Selbstvertrauen und Gelassenheit, wo ich vor dieser Reise wirklich immer ganz schön zu kämpfen hatte mit mir. Und da merke ich jetzt selbst 2 Jahre später, profitiere ich da immer noch total von. Mhm.
Schön. Eine letzte Frage, die wir immer am Ende der Sendung stellen. Heute auch an dich. Was bedeutet für dich persönlich Glück?
Glück ist für mich tatsächlich ein Moment. Es ist kein Zustand. Glück, das sind für mich wirklich nur ganz kleine Momente im Leben. Und ich versuche eigentlich, mein Leben so auszurichten, dass es eigentlich eine Jagd nach diesen Glücksmomenten ist. Also ich suche immer nach dem Rezept und ich glaube jetzt eben, es auch fast gefunden zu haben, wie man eben solche Glücksmomente erleben kann, weil man die einfach nie vergisst. Und ich freue mich eigentlich jetzt schon aufs Altwerden, weil ich jetzt schon mit 33 so viele kleine Glücksmomente habe, wo ich mich jetzt schon freue mit 60 Sorgen. Oh Mensch, weißt du noch, als du da warst, weißt du noch, als das war.
Oh, schön.
Ja, und das ist für mich Glück.
Sehr schön. Was man erlebt, wenn man mal Mut aufbringt, ja, seiner Leidenschaft folgt und die Ängste so ein bisschen über Bord wirft und einfach losläuft, das könnt ihr lesen im wunderbaren Buch von Johanna. Über mir der Sternenhimmel, warum ich nur mit Hängematte von Zypern bis ans Nordkap reiste. Vielen lieben Dank für das tolle Gespräch mit dir und natürlich die Frage, die sich auch noch jeder stellt, wann geht die nächste Reise los?
Na, ich muss mal gucken. Ich bin ja eigentlich noch mit dieser Reise beschäftigt. Erst war es ein Jahr Buch schreiben. Jetzt ist es halt gerade wirklich Lesungen, Vorträge halten über das Buch. Aber ja, wenn dann irgendwann das Interesse nicht mehr da ist, dann geht es auf jeden Fall wieder los. Und da hat sich auch schon wieder eine Route in meinem Kopf entwickelt.
Und danach meldest du dich wieder bei uns.
Ganz genau, auf jeden Fall. Vielen Dank für die schönen Fragen.
Das war Ego FM Talk Radio
mit Dominik Kollmann.
Dieses und viele weitere spannende Gespräche gibt's zu hören in der Ego FM Mediathek,
auf egofm.de oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
Ego FM Talk Radio.
Immer mittwochs von 20 bis 21 Uhr
auf Ego FM.